Ich habe Gott nie in mir gespürt. Und ich würde sagen, ich bin ein gottverlassener Ort. Aber ich habe Gott in anderen Menschen gesehen. Und ich glaube, dass das eine Form der Gnade auch ist. Dass ich selbst in den Gesichtern der AfD mich ermahnen muss. Auch hier ist das Ebenbild Gottes. Dieses Leben ist uns als ein Rätsel gegeben worden. Und für mich als Schriftsteller heißt es, dieses Rätsel noch komplizierter zu machen. Ich glaube, dass viele Menschen, die Flucht erfahren haben, genau das von Anfang an kennen. Dieses Ausgesetztsein dem Leben gegenüber. Bis zu dem Punkt, dass man keinen Unterschied sieht zwischen dem Fallen eines Blattes und dem Fallen einer Bombe.
Über das Ende, ein Podcast von Christmon. Mein Name ist Konstantin Sacher und ich spreche in diesem Podcast mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Centoine Barataraccia.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Diesmal aus Berlin, diesmal freundlicherweise aus der Wohnung von Centoine Barataraccia. Danke, dass ich bei dir sein darf und herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank, schön, dass du hier bist.
Bevor ich dich ausführlich vorstelle, meine erste Frage an dich. Wann hast du zum letzten Mal an deinen eigenen Tod gedacht?
Ich denke jeden Tag an meinen eigenen Tod. Wenn ich zurückblicke auf meine Biografie, vermute ich, dass das auch mein erster Gedanke war, die eigene Sterblichkeit zu verstehen und gleichzeitig aber auch diesen seltsamen Wunsch zu empfinden, als Kind bereits sterben zu wollen. Ich glaube, das ist etwas, was mich nicht nur mein ganzes Leben lang begleitet hat, sondern auch heimgesucht hat.
Als Kind schon sterben wollen, das ist natürlich auf jeden Fall schon ein tolles Thema gleich für unseren Podcast. Aber bevor wir vielleicht darauf noch näher eingehen, stelle ich dich ein bisschen ausführlicher vor. Also Centoine Barataraccia, 1984 in Sri Lanka geboren und dann im Alter von 4 Monaten, wie ich gehört und gelesen habe, mit seiner Familie nach Deutschland gekommen. Die Familie ist geflohen vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka und dann in ein bayerisches Dorf gekommen, wo deine Eltern wohl auch noch wohnen. Aus diesem bayerischen Dorf dann bist du nach Marburg und Berlin und London zum Studieren gegangen, hast evangelische Theologie und Philosophie studiert und hattest auch mal das Ziel, Pfarrer zu werden. Wurdest dann aber keiner, sondern Schriftsteller. Und was für einer, wenn ich das so sagen darf, einer mit Leib und Seele, so habe ich es mir mal zurechtgelegt. 2016 erschien dein Debütroman von der Zunahme der Zeichen, der vielfach ausgezeichnet wurde und dich auch bekannt gemacht hat. 2022 dann der zweite Roman, Rot, in Klammern Hunger, den du auf der Wartburg fertig geschrieben hast, in einem Zimmer neben der Lutherstube, habe ich gehört.
Das ist also richtig.
Da, wo Martin Luther, zumindest geht die Geschichte so, die Bibel übersetzt hat. Und in diesem zweiten Roman geht es auch irgendwie um den Tod. Es ist eine literarische Bearbeitung der Geschichte des Falles, der als der Kannibale von Rothenburg in den Medien bearbeitet wurde. Soll dein letzter Roman gewesen sein, hast du mal erzählt. Schreiben möchtest du aber weiterhin. Viele schöne, anschlussfähige Punkte für unseren Podcast. Aber ausschlaggebend, warum ich dich gefragt habe, ob du mit mir über den Podcast über den Tod und den Sinn des Lebens reden möchtest, war ein Gespräch, das du mit dem Schweizer Fernsehen geführt hast. Und das stand unter der Überschrift Tod, Gott und Liebe. Und in dem Gespräch wurde gesagt, das seien die wichtigsten Themen deines Lebens. Das war 2022, deswegen vielleicht so als nächster Einstieg die Frage, ist das jetzt 2 Jahre später immer noch so?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. In den letzten 2 Jahren seit der Veröffentlichung meines zweiten Romans hat sich vieles verändert, was ich noch versuche zu verstehen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wesentliche Begriffe, die nicht nur mich als Menschen definiert haben, sondern auch mich als Schriftsteller, verloren gegangen sind, als hätten sie ihr Soll erfüllt. Gleichzeitig ist aber auch so, dass die Begriffe Gott, Liebe und Tod so tief in mir verankert sind, fast in meiner DNA, dass sie bleibende Parameter eigentlich geblieben sind.
Wenn man es versucht, für unsere Hörerinnen und Hörer konkret zu machen, wo kommt denn zum Beispiel das Thema Gott in deinem Leben vor?
Ich bin in einer sehr religiösen Familie aufgewachsen. Mein Vater war Christ bis zum Ende des Bürgerkrieges in Sri Lanka im Mai 2009. Dann hat er seinen Glauben verloren, meine Mutter ist Hindu und so bin ich aufgewachsen in einem Umfeld, in dem religiöse Symbole, religiöse Vorstellungen und gleichzeitig eine eschatologische Ausrichtung den Alltag bestimmt haben. Unsere Hände, unsere Herzen und unseren Mund. Und wie du dir vorstellen kannst, war das keine einfache Kindheit. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass meine beiden Geschwister, ich bin das mittlere Kind, beide keinen Bezug zum Glauben oder zur Religion im Allgemeinen besitzen. Und ich bin der Einzige, den Gott noch heimsucht, in jedem Sinn.
Eschatologische Ausrichtung, hast du gesagt. Ich übersetze es mal für unsere Hörerinnen, weil ich nicht sicher bin, ob das alle verstehen. Eschatologie ist sozusagen in der Theologie die Lehre von den letzten Dingen, von dem Weltende, könnte man vielleicht auch sagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat eine eschatologische Ausrichtung in euer Leben bestimmt? Also konkret, wo kam das vor?
Meine Familie ist geflohen 1984 von Sri Lanka, Colombo über Moskau nach Berlin aufgrund des Genozides und Völkermordes, des Bürgerkrieges, der vor allem uns TamilInnen betroffen hatte. TamilInnen, das ist die Minderheit auf Sri Lanka, die Mehrheit, das sind singalesische Menschen. Und dieser Bürgerkrieg kann als eine Folge der Kolonialgeschichte betrachtet werden. Und wenn ich für mich erklärbar machen möchte, weshalb mein Vater in Deutschland zum Christentum konvertiert ist, dann könnte eine Begründung darin liegen, nicht nur das Kastensystem zu überwinden. Und das Kastensystem ist ja nicht nur eine religiöse Ordnung im Hinduismus, sondern auch eine soziale, sondern gleichzeitig eine andere Zukunft zu imaginieren, in dem Moment, in dem die alten Symbole nicht mehr ausgereicht haben. In dem Moment, in dem die alten Vorstellungen einer Religion und eines alten Glaubens sich als falsch erwiesen haben. Und ich vermute, dass das auch dazu geführt hat, dass mein Vater einen anderen Glauben annehmen musste, um am Ende der Flucht und am Anfang eines anderen Lebens eine andere Perspektive für sich selbst gewinnen zu können.
Du hast jetzt gesagt Eschatologie, ich habe gesagt, da geht es um das Weltende und dann hast du gesagt Zukunft. Das könnte man jetzt vielleicht auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen erklären, dass es in dieser theologischen Lehrform Eschatologie einerseits immer um das Ende der Welt geht, aber andererseits eben auch um die Zukunft in dieser Welt. Wenn die gläubigen Menschen eschatologische Wörter und eschatologische Bilder wie auch die Auferstehung der Toten oder das ewige Leben benutzen, dann denkt man ja vielleicht oft auch, das ist was nach dem Leben kommt, aber in der Lehre oder auch in der Geschichte hat es ja auch ganz viel mit dem Leben jetzt zu tun und gar nicht so sehr mit dem Leben nach dem Tod. Das finde ich interessant, dass du die Eschatologie angesprochen hast und dann aber davon gesprochen hast, dass dein Vater eben ja eine Zukunft auch in dieser Welt ja gesucht hat.
Habe ich das richtig? Absolut, absolut. Und ich denke, dass beides miteinander zusammenhängt. Die ersten Dinge sind auch die letzten Dinge. Und die Suche nach einem Leben, nach einem vielleicht guten Leben, nach einem schönen Leben, nach einem wahren Leben, ist ja auch die Frage nach der Courage, die man besitzen muss, um sich mit diesen Dingen auseinandersetzen zu müssen. Aber für meine Eltern war das keine Frage der Wahl. Sie sind in diese Situation hineingeworfen worden und das gilt dann auch für die Kinder. Und so sind die Dinge, die meine Eltern beschäftigt haben, in einer anderen Sprache und in anderen Bildern, Dinge, die sie für mich vererbt haben. Und ich glaube, dass wir die Auferstehung der Toten nicht nur als eine Frage des Weltgerichtes und nach dem Danach begreifen müssen, sondern wir können sie ganz praktisch verstehen, wenn wir an die Wahrheit der medizinischen Epigenetik denken, nämlich dass die Erfahrungen aller vorherigen Menschen, die uns vorausgegangen sind, dass diese Erfahrungen tatsächlich und wortwörtlich in unsere Körper eingeschrieben sind. Das heißt, mit jedem Menschen, der jetzt auf die Welt kommt, wird die Auferstehung der vorherigen Generationen noch einmal beglaubigt. Wir sind die ZeugInnen und die Beweise dafür, dass die Toten noch mit uns gehen. Und was soll das anderes sein als eine Form der Liebe und als eine Form der Warnung?
Medizinische Epigenetik, wir sind die Zeugen der vergangenen Generation. Und glaubst du, dass dein Vater oder deine Eltern, dass ihnen das die Religion in dem Moment irgendwie auch Hoffnung gegeben hat und so eine Zukunft gegeben hat? Oder hatte das nicht diese Funktion?
Lass mich vielleicht diese Frage anders beantworten. Warum sind für mich als Schriftsteller die religiösen und die mythischen Schriften die wesentlichen Referenzpunkte? Wenn ich für mich selbst diese Tatsache verständlich machen möchte, dann könnte vielleicht eine Antwort daran liegen, dass sie die ersten Formen eines verschriftlichten Schreis sind, des ältesten Schreis, eines Urschreis, wie ein zweiter Urknall. Und diese Verbindung aufzunehmen bis zu den ältesten und ersten Geschlechtern. Ich würde immer sagen, Schreiben heißt, die Nabelschnur bis zu Eva in den Mund zu nehmen und in Kontakt zu stehen mit all den Generationen, die uns vorausgegangen sind. Das ist eine Form der religiösen Hingabe, aber auch der Verantwortung. Und wir können das noch einmal im Sinne der Epigenetik ganz praktisch verstehen. Die Tatsache, dass du, Konstantin, jetzt mir gegenüber sitzt in unserer Berliner Wohnung im Wedding, ist nur möglich, weil wenn wir 12 Generationen zurückgehen, in deiner Familie und in meiner Familie, also sagen wir ungefähr 400 Jahre, dann waren 4094 Menschen notwendig, damit du jetzt hier bist und damit ich jetzt zu dir sprechen kann und dir zuhören darf. Und wir müssen uns tatsächlich als eine Schule der Demut vorstellen, wie viel Leid diese Menschen gesehen haben, wie viel Trauer, wie viele Träume zerbrochen sind, wie viel Langeweile sie erlebt haben, wie viel Hoffnung, Sehnsüchte, die keinen Ort hatten, irgendwo artikuliert werden zu können. Und all das ist in uns vorhanden. Und zwar auf einer körperlichen, physischen Ebene und nicht nur auf einer metaphysischen. Und so denke ich, dass die Sprache meiner Eltern, wie sie sich ins Verhältnis zur Welt als ein Selbstverhältnis gesetzt haben, jetzt übersetzt worden ist, tatsächlich in eine andere Sprache. Und dass die Aufgabe der Versöhnung tatsächlich darin liegt, was Walter Benjamin in seinen Thesen zur Geschichte sagt. Er spricht von der geheimen Verabredung unter den Geschlechtern und dass eine schwache messianische Kraft mitgegeben wurde in allen Generationen und dass diese schwache messianische Kraft, die unverwirklicht geblieben ist, eine Zukunft, die nicht gelebt werden konnte, rückwirkend von den nachkommenden Generationen verwirklicht werden muss. Das ist, glaube ich, die Kette der Menschheit, in der wir uns befinden und auch die Verantwortung unserer Gattung gegenüber. Nicht nur im familiären Sinn, sondern in einem ganz grundsätzlichen.
Diese Zahlen der Menschen, die du gerade genannt hast, ich konnte sie mir leider nicht merken,
4094.
Hast du das jetzt gerade im Kopf ausgerechnet? Oder?
Ich habe davon gelesen und fand dieses Beispiel so bedrückend, dass all das in uns sein muss. Und natürlich habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt und das ist eine Auseinandersetzung, die auch den Tod meiner Eltern überdauern wird, nämlich wie viele Träume hatten meine Eltern, wie viel Sehnsucht, wie viel Hoffnung, die der Krieg ihnen verunmöglicht hat. Und es gibt manchmal die Momente, meine Mutter ist Dichterin, in denen sie sagt, ich würde so gerne heute Literatur lehren, aber weil ich das nicht kann, musst du das jetzt tun. Und ich weiß nicht, ob ich das im Sinne einer Zuversicht verstehen kann. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Everything, Everywhere, All at Once, der vor einigen Jahren, ich glaube letztes Jahr, sehr viele Oscars gewonnen hatte. Und ich habe den Film geschaut mit meiner Freundin. Sie ist in Korea geboren, ihre Mutter kommt aus China. Das heißt, sie ist erzogen worden von einer, wie man sagen würde, Tiger Mom. Und für uns TamilInnen ist das der Tiger, das Symbol, mit dem wir uns identifizieren, unsere Befreiungsarmee, hieß nicht umsonst Liberation Tigers of Tamil Eelam. Und wir haben diesen Film gesehen, hier bei uns zu Hause, 3 Stunden und ich lag auf ihrem Schoß und 3 Stunden hatte sie geweint und 3 Stunden habe ich geweint. Und das Erste, was ich danach empfunden habe, war dieses tiefe Bedürfnis, von meinen Eltern einmal Entschuldigung zu hören. Für jedes Universum einmal. Der Film handelt von Multiversen, von den verschiedenen Leben, die ein Mensch hätte leben können, wenn die Dinge anders gewesen wären. Aber gleichzeitig ist es auch eine Frage des Erwachsenwerdens, dass ich dieses Bedürfnis immer noch besitze. In mir sind immer noch die vielen Fassungen des Kindes, die unversöhnt, ratlos, hilflos und einsam sind. Aber eine Form des Erwachsenwerdens besteht vielleicht auch darin, zu akzeptieren, dass ich diese Entschuldigung einmal für jedes Universum niemals hören werde. Aber dass sie für mich auch nicht bindend sein müssen für mein Verhalten. Dass ich jetzt ein Mann geworden bin Und das heißt, ich habe angenommen, die Aufgabe und Verantwortung, gegen die ich mich immer gewehrt habe, nämlich jetzt der Sohn zu sein, den meine Eltern brauchen. Wir sprechen heute über den Tod. Ich hatte nie Angst vor meinem eigenen Tod, ich hatte immer Sehnsucht danach. Ich wollte nie jemand anders sein, aber ich wollte immer nicht sein. Für mich war klar, nach meinem Studium, nachdem ich ein halbes Jahr für eine Investmentbank in Frankfurt gearbeitet habe, ich stand kurz vor meiner Promotion, wenn mit 30 mein Leben nicht anders werden sollte und meine Zukunft darin bestehen sollte, dass ich um 9 Uhr morgens ins Büro gehe, um 18 Uhr erschöpft nach Hause und keine Zeit habe für die Menschen, die ich liebe und Zeit verbringen muss mit Menschen, mit denen ich kaum etwas teile. Wenn dieses Leben meine Zukunft sein sollte, werde ich als Geste der Verweigerung mir das Leben nehmen. Als Geste auch der Agency, der Selbstentscheidung und des Selbstbewusstseins. Und dann kam aber das Schreiben. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie wichtig der Tod in meinem Leben war, dann hat das natürlich ganz grundsätzlich damit zu tun, mit der einfachsten Tatsache, nämlich, dass ich in einen Krieg hineingeboren wurde. Und man muss sich vielleicht diese Situation als eine konkrete Situation vorstellen. Mein Vater musste Sri Lanka 1984 vorher verlassen, weil die singhalesische Armee gerade auf der Suche war nach jungen tamilischen Männern, die sie unter dem Vorwand des Terrorismusverdachtes mit weißen Jeeps entführt haben. Und danach hat niemand etwas von ihnen gehört. Und meine Mutter hatte mich 6 Monate lang alleine in ihrem Leib genährt, sich um mich gesorgt. Und ihre Angst habe ich tatsächlich in ihrem Körper als einziges Nahrungsmittel zu mir genommen. Das ist auch einer der Gründe, weshalb ich Horrorfilme so sehr liebe, weil in dieser Angst und in dieser Dunkelheit, in dieser Nähe zum Tod, in einem Leben, das nur auf den Tod ausgerichtet ist, fühle ich mich zu Hause. Es ist für mich keine perverse Tatsache, sondern die erste Sehnsucht. So kann man das vielleicht formulieren.
Ja, da darf ich mal einhaken, einfach nur, dann, weil du so viele Sachen gesagt hast, wo ich sofort was zurückfragen möchte.
Bitte, ja.
Das erste nur als Verständnisfrage, was ist eine Tiger Mom? Weil du gesagt hast, dass deine Frau von einer Tiger Mom erzogen wurde.
Eine Tiger Mom ist eine Mutter, die, lass mich das so formulieren, viele Anforderungen an ihre Kinder stellt. Eine Tiger Mom ist eine Mutter, die für ihre Kinder ein anderes Leben möchte. Und das um jeden Preis. Und diesen Preis müssen die Kinder anders zahlen, als die Mütter diesen Preis zahlen müssen.
Okay, das verstehe ich. Und wenn ich jetzt nochmal auf den vielen Dingen, die du gerade erzählt hast, versuche, den Faden aufzunehmen. Du hast gesagt, du hast nach deinem Studium für eine Investmentbank gearbeitet und das hat dich offensichtlich desillusioniert. Also du warst offensichtlich nicht glücklich, sondern du hast sogar, so hast du es gerade gesagt, darüber nachgedacht, dir dein Leben zu nehmen. Warst du depressiv, würde man das so sagen? Warst du tief traurig? Oder wie kann man sich das in der Rückschau, hört sich das so ein bisschen fast lapidar dahingesagt an, aber das ist ja eigentlich was Krasses. Also
ich glaube, ich kann das mittlerweile so sagen, weil ich diese Dinge angenommen habe, dass ich dieser Mensch bin, der diese Versöhnung im Tod möchte. Ich glaube, ein älterer Begriff ist die Apokatastasis, die Allversöhnung. Und ich war aber, obwohl ich in den Schatten des Todes hineingeboren wurde und der Tod so physisch in unserer Erziehung war, dass er wie ein Geschwister auf mich wirkte, noch nie dem Tod so sehr ausgesetzt und zugewandt wie in der Zeit des Schreibens meines zweiten Romans. Und ich glaube, jetzt im Alter, ich werde dieses Jahr 40, habe ich akzeptiert, dass das zu mir gehört, auch diese Sehnsüchte und diese Träume.
Tatsächlich die Sehnsucht zu verlöschen. Ist das das?
Als christlicher Schriftsteller, wenn ich mich so selbst bezeichnen darf, ist der Wunsch, wenn Gott das Wort ist, das Wort am Anfang und am Ende, und das Wort tatsächlich Fleisch werden konnte, besteht die Sehnsucht für mich darin, nur von diesem Wort alleine ausgelöscht und vernichtet zu werden. Das war ein tiefes Bedürfnis in mir. Und mein zweiter Roman legt genau davon eigentlich Zeugnis ab. Von dem Punkt, an dem ich meinen Staub von der Asche des Textes nicht mehr unterscheiden konnte. Ich war immer auf der Suche nach einem Wort, was alle Wörter ersetzt, was das Bedürfnis nach anderen Wörtern vernichtet. Und dieses Wort kann kein anderes Wort sein für mich, außer der Name Gottes selbst. der im Judentum mehr geheiligt wird als bei uns im Christentum, weil man im Judentum, wie du weißt, den Namen Gottes nicht aussprechen darf. Und so war das eigentlich nur das konsequente Ende eines ersten Lebens. Ich würde sagen, und ich meine das tatsächlich so, dass ich in diesem Roman gestorben bin, in einem physischen Sinn, in einem seelischen Sinn, aber auch symbolisch, und dass ich jetzt vielleicht wieder auferstanden bin, for better or for worse. Und was ich meine mit, ich weiß nicht, wie ich zu diesen Themen heute stehen soll, ich meine damit, wenn man 38 Jahre lang nur überlebt hat und nur das Leben kannte als ein Modus des Überlebens, wie lebt man, wenn man noch nie leben durfte? Und das lerne ich jetzt. Und deswegen sind diese Dinge, wenn ich heute darüber spreche, Dinge, die in einer verschütteten Vergangenheit liegen. Es fühlt sich so ein bisschen an wie in diesem Gedicht von Hölderlin, die Hälfte des Lebens, das aus zwei Strophen besteht. Die erste ist die Anrufung des Frühlings, der Jugend. Und das zweite Leben ist die Beschwörung des Todes, des Winters. Und für mich scheint es so, als wäre es bei mir umgekehrt gewesen. Als wären die ersten 38 Jahre Kälte und Tod. Aber was macht man mit dem Frühling, wenn man ihn noch nie gesehen hat?
Das hört sich jetzt ja alles sehr dramatisch an, sage ich jetzt mal. Ja, also man hat noch nicht gewusst zu leben und tatsächlich der Gedanke, sich selbst das Leben zu nehmen. Und gleichzeitig denke ich mir, dass du ja in der Zeit auch trotzdem, ich sage jetzt mal so banale Dinge wie Essen, Trinken, aus dem Haus gehen, was weiß ich, wenn du mit deinem Laptop geschrieben hast, auf Tasten drücken, vielleicht auch Menschen treffen musstest. Wie kann man sich das vorstellen, dass man in so einem wirklich ja dramatischen Mindset, würde man vielleicht mit einem neudeutschen Wort sagen, lebt und gleichzeitig solche Dinge tut? Konntest du das verbinden? Das hört sich für mich jetzt wie ein wahnsinniger Kontrast an.
Ich glaube, diese Dinge sind nur dramatisch, wenn man selbst nicht in ein solches Leben gestellt worden ist. Ich glaube, dass viele Menschen, die Flucht erfahren haben, genau das von Anfang an kennen. Dieses Ausgesetztsein dem Leben gegenüber, bis zu dem Punkt, dass man keinen Unterschied sieht zwischen dem Fallen eines Blattes und dem Fallen einer Bombe. Und vielleicht kann man das nur sagen, wenn man noch nie eine Bombe und noch nie ein Blatt von einem Baum hat fallen hören. Die ganze Wirklichkeit ist ein Index der Grausamkeit. Und das Leben heißt, ob wir wollen oder nicht, wir sind in diesen unendlichen Blut- und Schuldzusammenhang gestellt. Wie gehen wir jetzt damit um? Mit einer vererbten Schuld, mit einer vererbten Sünde, mit der Tatsache, dass selbst wenn wir auf die Dinge achten, nämlich auf ein ökologisch bewusstes Leben im Namen der Schöpfung, dass wir trotzdem Teil sind des barbarischen Unterdrückungsverhältnisses dem sogenannten globalen Süden gegenüber. Wir kommen aus diesen Verhältnissen nicht heraus. Und ich glaube, in diese Familie geboren worden zu sein, heißt für mich, sensibel sein zu müssen von Anfang an. Ich bin bis heute erstaunt darüber, und ich sage das mit großer Bewunderung meinen Eltern gegenüber, dass als wir Kinder waren und in den vielen Asylbewerberheimen gelebt haben, wir nichts von ihrer Trauer mitbekommen haben. Nichts von der bitteren Armut, nichts von ihrer Sehnsucht nach Zuhause, wo die ganze Familie noch war. Und dass wir, meine beiden Geschwister und ich, eine glückliche, geschützte Kindheit hatten, obwohl wir so ausgesetzt waren, nämlich auch dem deutschen Rechtssystem, der Frage nach der Abschiebung, wie lange kann man bleiben? Und irgendwann sind für mich diese, sagen wir mal, juristisch-weltlichen Dinge nur noch verständlich geworden in einem theologischen Vokabular. Deswegen war für mich so lange der Begriff des Wartens ein wesentlich poetischer Begriff. Nicht nur das Warten auf den Messias, sondern auch das Warten auf Abschiebung, das Warten auf Duldung, das Warten auf irgendein Zeichen aus dem Kriegsgebiet. Und so, glaube ich, empfinde ich mein Leben nicht als ein dramatisches Leben, sondern als das einzige Leben, das mir gegeben worden ist. Und wie geht man damit um?
Jetzt kommt die Werbung. Über das Ende ist ein Podcast von Chrismon. Kennen Sie Chrismon schon? Schauen Sie auf jeden Fall unter chrismon.de mal nach. Hier dreht sich alles um das Leben. Glück und Unglück, Freude und Leid, immer mit Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Bleiben Sie immer up to date, indem Sie unseren Newsletter abonnieren unter chrismon.de/newsletter.
Ist es dann so, dass quasi die Religion, also ich deute es jetzt einfach in meinen Worten, du kannst mir widersprechen, wenn du sagst, das ist total falsch gedeutet, dass die Religion wie so eine Art Hilfe ist, diese extremen Kontraste, die wir ja im Leben kennenlernen müssen und die du jetzt auch geschildert hast, indem du gesagt hast, einerseits hattest du eine sehr glückliche Kindheit, deine Eltern waren offensichtlich tolle Eltern, sage ich jetzt einfach mal in meinen Worten, weil sie es geschafft haben, dir euch nicht mit dieser ganzen Dramatik, die sie in ihrem Leben kennengelernt haben, die ganze Zeit zu konfrontieren, sondern euch eine Kindheit gegönnt haben. Also mit den schönen Dingen und den trotzdem ja vorhandenen schrecklichen Dingen umzugehen. Also ist die Religion dann für uns der Glaube Mittel, dass wir das verbinden, dass wir das so können?
Das ist eine gute Frage, aber mein Verhältnis zum Christentum ist ein etwas, wie soll ich sagen, unorthodoxes. Mein Christentum oder mein Selbstverständnis als religiöser Mensch ist anders, als es von den Amtskirchen vorgegeben wurde und immer noch vorgegeben wird. Ich glaube zum Beispiel, dass das Christentum ein Missverständnis ist, eine Erfindung von Paulus. Und dass Christus keinen Grund hatte, eine neue Religion zu gründen, sondern einen dritten Bund noch einmal schließen wollte, im Namen und im Zeichen der Versöhnung. Und deswegen ist mein Christentum sehr stark jüdisch eigentlich ausgerichtet. Deswegen war auch ein Schwerpunkt in meinem Theologiestudium neben der systematischen Theologie das antike Judentum. Ich glaube, das Geheimnis des Christentums liegt im Judentum, nicht im Christentum. Gleichzeitig aber auch bin ich sehr geprägt von der äthiopischen Tewahedo-Kirche, die sehr nah immer noch an den Ursprüngen, an den jüdischen Ursprüngen des Christentums ist. Bis heute glauben die Menschen in der Tewahedo-Gemeinde, dass die Bundeslade eigentlich in Äthiopien liegt. Der Schabbat wird eingehalten. Und dann habe ich aber auch große Einwände gegen klassische Vorstellungen unserer Theologie oder einer allgemeinen Theologie, nämlich dass Gott allmächtig ist, dass Gott allwissend ist, dass Gott unfehlbar ist. Und mein Verhältnis zu meinen Eltern, und nicht umsonst sprechen wir von Gott als Vater, das ist ein wahres Verhältnis, das in dieser familiären Metapher ausgedrückt ist, seitdem mein Verhältnis zu meinen Eltern ein anderes Verhältnis geworden ist. Wir sprechen heute über den Tod. Von dem Tod meiner Eltern auszudenken, der Tod meiner Eltern macht mir mehr Angst als mein eigener Tod. Egal, was passieren sollte, auch in diesem Land, ob die AfD die nächste Bundestagswahl gewinnen wird, ich werde mit allem Wissen umzugehen, wenn es soweit ist. Aber ich habe Angst vor dem Tod meiner Eltern. Und seitdem ich meine Eltern als gebrechlich und schwach wahrgenommen habe, obwohl sie uns eine glückliche Kindheit geschenkt haben, war meine Jugend eine ganz andere. Ihre Angst davor, mich zu verlieren an die deutsche Kultur, hat zu einer großen Grausamkeit geführt, die ich heute versuche, nicht zu überwinden, aber zu akzeptieren, dass sie mein Leben geprägt hat, in jeder Hinsicht, physisch und spirituell, seelisch und räumlich auch. Und jetzt, wo ich verstehe, wie meine Eltern vor meinen Augen zerfallen, denke ich, was ist, wenn Gott schwach ist? Was ist, wenn Gott überfordert war mit seiner Schöpfung? Was ist, wenn Gott auf unsere Hilfe mehr angewiesen ist, als wir auf Gottes Hilfe? Und ich denke, dass die Sehnsucht der Menschen nach Gott geringer ist als die Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Und dass die Einsamkeit Gottes größer ist als unsere. Es gibt für mich, und ich sage das als Christ, kein Argument für den Glauben. Es gibt nur sehr gute Argumente gegen den Glauben. Aber der Glaube ist keine Frage des Argumentes. Entweder man glaubt oder man glaubt nicht. Entweder Gott sucht dich heim oder er tut es nicht. Und wenn er dich heimsucht, dann versuch, das ist das Protestantische in mir und auch der Philosoph, dir Auskunft zu geben über die Gründe und Abgründe deines Glaubens. Und die wesentlichen philosophischen Fragen sind ja die: Gibt es eine Welt? Wenn es eine Welt gibt, können wir sie erkennen, verstehen? Und was ist diese Beschaffenheit der Welt? Und seitdem meine Eltern näher am Tod stehen, denke ich, jetzt, wo sie meine Hilfe brauchen, vielleicht verhält es sich mit Gott genauso, dass Gott uns eine Aufgabe gegeben hat, nämlich eine unvollendete Schöpfung. Und unsere menschliche Pflicht als die einzige Gattung, die den eigenen Tod kennt und anders fürchtet, ihn reflektieren kann, besteht vielleicht darin, diese unvollendete Schöpfung zu vollenden. Aber wir haben sie noch unvollendeter gemacht.
Kann man sagen, dass, also ich deute wieder und bitte widersprich mir, dass dein Glaube schon auch etwas sehr Intellektuelles ist? Oder kennst du auch so richtig so praktischen Glauben? Wendest du dich in der Not an Gott im Gebet und bittest etwas von ihm? Man könnte ja sich vorstellen, auch wenn man seine Eltern sieht, wie sie älter werden, dass man als gläubiger Mensch Gott bittet, lass sie noch lange leben oder sich in die Hoffnung hineinbegibt. Auch wenn sie sterben, werde ich in einer Verbindung mit ihnen bleiben können. Vielleicht sehe ich sie sogar in einem Jenseits wieder. Das ist ja auch Teil des christlichen Glaubens.
Ich hatte tatsächlich letztens mit einer Freundin dieses Gespräch und sie meinte, mein Glaube als Feststellung, nicht als Vorwurf oder Kritik, sei sehr intellektualistisch. Und ich würde dem in großem auch zustimmen. Das Geistige war der einzige Rettungsanker, den ich hatte. Das Geistige hat mich geschützt vor dem Wahnsinn auch des eigenen Lebens. Ich war ein sehr einsames Kind, aber mein Geist hat mich gerettet vor dem eigenen Zerbrechen. Und es gibt tatsächlich in mir auch diese Frömmigkeit, ja, eine fast unreflektierte Frömmigkeit, die ich von meiner Tante habe, die ein sehr frommer Mensch ist, die Maria genauso anbetet wie Ganesha und Vishnu und den Pantheon des Hinduismus. Aber gleichzeitig denke ich, für mich war die deutlichste Form des Gebetes eigentlich das Schreiben eines zweiten Romans. Der Moment, in dem die ästhetische Erfahrung eine religiöse geworden ist. Und wir glauben, beten heißt sprechen, aber ich denke, was ich verstanden habe in dem Moment, in den 2 Jahren der Verwüstung, das Glauben eigentlich, das Beten eigentlich bedeutet, zuzuhören. Und nicht nur den eigenen Wörtern, sondern auch dem Schweigen in den Wörtern, dem Schweigen, das die Wörter begründet hat und was tief im Geheimnis der Wörter liegt. Und das war für mich eine solche Form der Hingabe, des Aufgebens, des Ergebens, dass das Ideal für mich nicht nur des Schreibens schlechthin wurde. Deswegen habe ich gesagt, Rot ist mein letzter Roman, das definitive Buch. Aber auch eine Form der lebensverändernden Verhältnisveränderung eigentlich bedeutet. Ich stehe anders zum Leben. In meiner Not wende ich mich tatsächlich an Gott, aber ich bitte um nichts. Und ich bin dankbar, aber nicht Gott gegenüber. Wie soll ich dankbar Gott gegenüber sein für die Hände meiner Mutter, die mich und meinen älteren Bruder alleine mit 10 Koffern aus dem Krieg getragen haben, wenn so viele Menschen in diesem Krieg gestorben sind? Wie sollte ich dankbar sein für diese warme, schöne Wohnung, für die Möglichkeit als Schriftsteller, der aus armen, ärmlichen Verhältnissen kommt, vom Schreiben leben zu dürfen, wenn so viele Menschen bis heute durch ein kapitalistisches System ausgebeutet werden, wie meine Eltern, gebrochene Rücken, gebrochene Hände, gebrochenes Herz. Deswegen ist dieser Modus der Dankbarkeit eher der Moment, in dem ich unreflektiert bin. Aber ich sage das auch zu meinen Studierenden, wenn ich Literatur lehre. In dem Moment, in dem du niemanden hast, an den du dich in deinem Text wenden kannst, an wen solltest du dich wenden als an die Schrift, die wir vielleicht auch Gott nennen könnten?
Weil du schon so oft deinen Roman erwähnt hast, wir müssen gleich noch darüber reden. Aber mir ist jetzt gerade trotzdem bei dem letzten, was du gesagt hast, noch ein Gedanke gekommen, den ich noch vorher einschieben möchte. Und zwar habe ich mich für einen Artikel, den ich geschrieben habe, vor einem halben Jahr ungefähr lange mit der Schriftstellerin Helga Schubert unterhalten. Eine aus der DDR stammende, mittlerweile über 80 Jahre alte Dame, die auch sehr religiöse Texte eigentlich schreibt, wo es ja um alle Dinge des Lebens geht. Und wir haben über Religion auch gesprochen und über ihren Glauben. Und sie hat gesagt, ich bitte nie irgendwas von Gott, aber Gott hat mir immer Kraft gegeben. Würdest du dem irgendwie zustimmen können, dann, wenn du sagst, also dein Verhältnis ist nicht sowas, dass du bittest? Würdest du Gott als Kraftquelle in deinem Leben bezeichnen?
Das ist eine gute Frage, die ich so einfach nicht beantworten kann, weil Gott mir nicht nur Kraft gegeben hat und auch weiterhin gibt, sondern dass diese Kraft eher vermittelt ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott aussieht und wenn es wahr sein soll, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, dann müssen wir nur jeden Menschen genau anschauen, um zu wissen, wie Gott aussieht. Aber gleichzeitig versuche ich so zu leben, dass durch jeden Menschen und durch die Schöpfung selbst Gott zu mir spricht und mir Dinge sagt, die ich hören muss und die ich hören darf, aber die ich vielleicht vor allem nicht hören will. Und das ist für mich eine Form der Demut, zu begreifen, dass, wenn es wahr sein sollte, und ich habe Grund zu zweifeln, aber der Glaube ist ein anderer Modus, zu diesen Zweifeln und zu der Verzweiflung zu stehen, dass Gott diese Welt erschaffen hat und uns all das gegeben hat, was uns in diese Barbarei geführt hat, dann heißt es, jeden Menschen so zu sehen und alles, was existiert. Wir sind nur bereit, den Menschen, die wir lieben, die ganze Menschlichkeit zuzugestehen. Aber was passiert, wenn wir in unserem Alltag jedem Menschen so begegnen? Wenn wir einen Menschen lieben, dann sehen wir den Menschen so, wie Gott ihn nicht nur geschaffen hat, sondern wie Gott ihn gemeint hat. Was passiert, wenn wir zu jedem Menschen, zu dem Kellner, der Verkäuferin bei DM, der Putzkraft, den Studierenden auf der Straße, einem obdachlosen Menschen, wenn wir diesen Menschen genauso begegnen? Und das versuche ich. Und das ist für mich eine andere Form der Kraft.
Noch einmal kurz verschieben wir das Thema Roman, weil ich jetzt noch eine direkte Rückfrage darauf habe.
Ich finde es interessanter, über diese Dinge zu reden, als über meine Roman.
Ja, ich möchte trotzdem kurz darauf zurückkommen, gleich, weil vielleicht ist auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ja interessiert, wenn wir da oft schon Bezug genommen haben. Aber was ich jetzt noch zurückfragen wollte, ist, du hast hier wirklich viele dunkle Dinge immer jetzt auch genannt. Ich habe schon das Gefühl, dass dein Blick auf die Welt einer ist, der sehr stark auf die dunklen Seiten blickt. Und das könnte ja aber auch da eigentlich den Impuls in sich hervorrufen, Gott abzulehnen, weil man ja sagt, Gott, warum hast du so eine dunkle Welt geschaffen? Was soll das alles? Könnte auch der Impuls sein, Gott, den Gottesglauben komplett von sich zu stößen, auch wenn du sagst, das kann man sich auch nicht aussuchen, das ist über dich gekommen. Aber man kann ja dagegen ankämpfen, kann sagen, ich will es nicht haben. Wie soll es einen Gott geben, wenn das alles so dunkel ist? Mhm. Kannst du mit dieser Ablehnung was anfangen? Oder vielleicht sagst du auch, ja, wer vom lieben Gott redet, hat eh nichts verstanden.
Sicherlich kenne ich diese Jahrzehnte. Ich habe Theologie studiert ohne Glauben. Und für mich war im Theologiestudium Glauben eine Form der Massenhypnose, der Massenhysterie. Es gibt immer noch Formen des Glaubens, die genau in diese Richtung gehen, wenn wir uns evangelikale Megachurches anschauen. Aber das war keine Frage der Wahl. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich habe Gott nie in mir gespürt. Und ich würde sagen, ich bin ein gottverlassener Ort. Aber ich habe Gott in anderen Menschen gesehen. Und so war es, als hätte Gott mehr Glauben an mich, als ich Glauben an Gott habe. Aber die Frage der Theodizee ist für mich so zu beantworten, nämlich, dass Gott, wie ich vorhin sagte, schwach ist. Dass Gott nicht alles weiß. Dass Gott unvorbereitet war. Wie Eltern das ja auch sind, wenn die Kinder auf die Welt kommen. Dass sie alles tatsächlich noch einmal selbst lernen müssen. Und dann geschehen die Fehler. Und für mich war eine Form der großen Demut, tatsächlich zu erkennen, es gibt auf Instagram so ein Reel, in dem es heißt, don't be too harsh on your mother. This is her first time too. Und vielleicht ist das genauso mit Gott. Und deswegen habe ich Gott natürlich jahrzehntelang angeklagt. Aber mein Gott ist so jüdisch, dass ich mit Gott streiten kann. Dass ich Gott auch diese Dinge vorwerfen kann. Und ich glaube an eine Kirche, in der Menschen das tun dürfen und müssen. An Gott zweifeln, an Gott verzweifeln. Und Gott wird sagen, komm zu mir. Meine Brust ist breit genug für deine Tränen. Und wenn ich das Theodizee-Problem für mich so auflöse, angesichts meiner Eltern, dann wird für mich vieles verständlicher. Und dass unsere Hände gefragt sind, um diese Schöpfung zu ihrem Recht und zu ihrem Sinn zu führen.
Also Theodizee-Problem, auch für diejenigen, die das nicht kennen, das Wort sozusagen die Frage, wie es einen Gott geben kann, wenn die Welt doch so ungerecht ist. Aber meine Rückfrage an dich wäre jetzt, was macht ihn dann zu Gott? Ne? Wenn er ja schwach ist, wenn er offensichtlich nicht dafür sorgen kann, dass diese Welt irgendwie gut ist. Man liest ja in der Schöpfungsgeschichte, Er wollte die Welt eigentlich gut machen, wenn man an die allerersten Seiten der Bibel denkt. Was macht ihn dann zu Gott?
Um auf einen Aspekt nochmal einzugehen, den du vorhin erwähnt hattest. Es gibt Menschen, die von der Dunkelheit mehr gelernt haben als vom Licht. Und durch die Dunkelheit ein bisschen Licht gesehen haben. Und diese Menschen haben sich dieses Leben nicht ausgesucht. Das ist eine Entscheidung, die in den Händen von niemandem lag. Und ich glaube, zu verstehen, wie liebesbedürftig jeder Mensch ist, heißt auch für mich zu begreifen, wie sehr Gott unserer Liebe bedarf. Mehr als wir Menschen der Liebe Gottes. Jeder Mensch kann ein glückliches, vollkommenes, sinnerfülltes Leben führen ohne Gott. Aber was ist Gott ohne Zeugen? Was ist Gott ohne jemanden, der an ihn denkt? Für mich als Christ heißt das aber auch, ich hatte letztes Jahr in der Matthäuskirche hier in Berlin eine Predigt über Judas gehalten. Und ich wusste natürlich, wie die Tradition Judas sieht, auch als ein Grund für den christlichen Antisemitismus. Aber meine These und meine Haltung bestand immer darin zu sagen, wenn Jesus Judas geliebt hat, warum sollte ich nicht auch Judas lieben? Warum sollte ich nicht um Judas weinen? Warum sollte ich nicht für Judas beten? Warum sollten wir nicht auch für den Teufel beten, wenn es den Teufel gibt? Und das ist für mich die wirklich christliche Haltung. Das schwerste Gebot besteht darin, seine Feinde zu lieben. Das ist ein unmögliches Gebot und damit die größte Herausforderung. Aber was würde passieren, wenn wir nicht den Kontakt zu der Menschlichkeit, selbst in den Menschen, die nach unserem Leben trachten, wenn wir diesen Kontakt nicht aufgegeben haben? Es gibt diese kleine Biografie, diese Memoiren, Jörg Zink, dem deutschen Theologen. Und er erzählt darin von seiner Zeit als ein junger Soldat. Und es muss eine Schlacht in der Normandie gewesen sein. Er saß in einem Flugzeug und hatte einen jungen amerikanischen GI gesehen, einen Afroamerikaner, weiße Fliegerhaube, breites Grinsen, der sie unter Beschuss genommen hatte. Sein Flugzeug wurde dann von einem anderen deutschen Flugzeug abgeschossen. Und dann ist das Flugzeug, in dem Jörg Zink saß, auch getroffen worden. Und er hat diesen Absturz überlebt. Später, als er Theologie studiert hatte und gehört hatte davon, dass wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind, wusste er, dass er zum ersten Mal das Ebenbild Gottes im Gesicht dieses jungen Piloten gesehen hat. Ich glaube,
des jungen Piloten, der auf ihn geschossen hat.
Des jungen amerikanischen Piloten, der sein Flugzeug unter Beschuss genommen hat. Und ich glaube, dass das eine Form der Gnade auch ist. Dass ich selbst in den Gesichtern der AfD mich ermahnen muss. Auch hier ist das Ebenbild Gottes. Und das führt natürlich zu einer unglaublichen Verkomplizierung des Glaubens und des Lebens. Aber dieses Leben ist uns als ein Rätsel gegeben worden. Und für mich als Schriftsteller heißt das, dieses Rätsel noch komplizierter zu machen.
Menschen, die wie du in verschiedenen kulturellen Sphären, sage ich jetzt mal, aufgewachsen sind, in verschiedenen Sprachen sogar noch gegeben worden, das Rätsel. Du sprichst wahrscheinlich Tamilisch oder hast es zumindest oft gehört in deinem Leben schon. Ist es für dich ein Unterschied, über Gott und den Tod zu reden, wenn du es auf Tamilisch machst und auf Deutsch? Und wenn ja, was ist der Unterschied? Also kommt da was ganz anderes vielleicht bei raus?
Ich spreche Tamil tatsächlich auf dem Niveau wahrscheinlich eines Kleinkindes. Das heißt, die Sprache und das Vokabular ist reserviert für den exklusiven Familienzusammenhang. Kompliziertere Diskussionen kann ich mit meinen Eltern auf Tamil nicht führen. Und ich merke, wie ich hadere, falle, stolpere in dieser sogenannten Muttersprache. Aber das Deutsche war für mich nie meine Muttersprache, aber die Mutter meiner Sprache, die Mutter aller meiner Sprachen. Und für mich bedeutet Schreiben eigentlich eine Sprache zu finden, wie man das früher im Hebräischen ausgedrückt hat als Lashon HaKodesh, die heilige Zunge, die heilige Sprache. Ich würde gerne daran glauben, dass man so schreiben sollte, dass Gott einen Grund hat, noch einmal auf die Welt zu schauen. Nicht, weil man so schön schreibt, sondern weil man vielleicht so wahr gesprochen hat. Einmal in seinem Leben durfte man das. Ich glaube, dass Menschen, die schreiben, nur auf der Welt sind, um eigentlich ein Buch zu schreiben. Das heißt nicht, dass sie nicht mehrere schreiben, aber ein Buch war der Grund ihres Lebens und ihres Hierseins. Für mich war das mein zweiter Roman. Und die deutsche Sprache ist die Sprache, in der ich von Gott gehört habe. Die Sprache, in der mir Gott erschienen ist. Und das ist eine biografische Zufälligkeit, die nicht das Deutsche über eine andere Sprache erheben darf. Aber für mich ist das die Sprache der Anrufung, die Sprache der Hineinrufung, die Sprache der Provokation, aber auch der Invokation. Und so ist das die Sprache der Beschwörung aller Toten. Das ist für mich nur im Deutschen möglich. Und das ist die Sprache, anders als das Tamilische, die Wörter, die man Fleisch geworden sind.
Deine Mutter ist Hindu, habe ich gelesen. Aber hast du auch einen Zugang zu dieser Religion?
Weißt du, Konstantin, ich habe vor kurzem noch einmal darüber nachgedacht mit erheitender und kurioser Scham. Ich bin in allem durch und durch europäisch. Und ich habe keinen Sinn, Verständnis schon, für die hinduistische Liturgie, für die hinduistische Symbolik und so weiter und so fort. Sie ist mir so fern, wie nur ein Ursprung dir fern sein kann.
Das ist interessant, weil ich eben gedacht habe, dass wenn man über so Dinge wie Gott und eben ja auch den Tod nachdenkt, man natürlich, wie du es jetzt auch vielfach gesagt hast, ganz stark geprägt ist von den Vorstellungen, die einem mitgegeben werden. Und man stellt sich ja Gott als etwas vor, was jetzt nicht von einzelnen Kulturräumen abhängen sollte, sondern irgendwie was für die ganze Welt Gültigkeit hat. Aber wenn es so viele verschiedene Überlieferungen von Gott gibt, wie wir ja verschiedene Religionen haben, dann denke ich immer als deutscher Christ, wie kann das alles so wahr sein, wenn ich es ja nur auf Deutsch und nur aus dieser christlichen Brille kenne? Und ich dachte jetzt, dass du mir vielleicht sozusagen so einen Hintergrund geben kannst, weil du verschiedene Brillen hast, die du aufsetzen konntest und sagst, ja, das ist schon anders, aber es gibt eben doch das Gemeinsame oder so.
Aber lass mich das vielleicht so formulieren. Als ich 16 war, habe ich sehr viel Hans Küng gelesen. Und dieser umfassende Ansatz, die Religionen auf ihre gemeinsamen Prinzipien zurückzuführen, hat mich sehr geprägt. Ich bin in Deutschland groß geworden. Weil mein Vater konvertiert ist, bin ich Christ. Wenn ich in Japan geboren wäre, vielleicht wäre ich heute Shintoist. Wenn ich an einem anderen Ort geboren wäre, wäre ich vielleicht heute Katholik und nicht Protestant. Das sind Zufälligkeiten, die uns auch in unserem Glauben, in den singulären Ansprüchen des Glaubens tatsächlich noch einmal auf den Boden der Tatsache eigentlich zurückführen sollte. Ich glaube, dass es so wie es verschiedene Sprachen gibt, in denen wir verschiedene Wörter haben für die alltäglichsten und die differenziertesten Gegenstände, so ist es auch mit dem Glauben. Es ist eine andere Sprache, ein anderes System der Grammatik. Aber ich hoffe und ich denke und ich weiß es, wir meinen etwas Verwandtes. Wir haben nur andere Wörter dafür.
Jetzt möchte ich trotzdem nochmal auf deinen Roman zurückkommen, weil wir ihn schon so oft angesprochen haben. Rot, Hunger. Als kleine Warnung, der Roman hat kein einfaches Thema. Es geht um den, wie ich schon vorhin gesagt habe, um die Geschichte des Kannibalen von Rothenburg. Auch wenn ich weiß, dass du diese Bezeichnung nicht so gut findest, aber das haben Leute vielleicht schon mal gehört, deswegen sage ich es. Also die Geschichte, wo sich zwei Männer getroffen haben, die vereinbart haben, dass der eine den anderen aufisst. Du hast das geschrieben in einem sehr poetischen Buch, würde ich sagen, und hast es geschrieben als eine Liebesgeschichte. Und du hast geschrieben, es ist das eine Buch, hast du jetzt mehrmals auch gesagt, das ist das eine Buch, was du schreiben wolltest. Meine eine Frage, die ich dir dazu stellen wollte, war, warum wolltest du diese Geschichte aufschreiben? Und warum auch dann als Liebesgeschichte?
Ich glaube, wenn ich wüsste, warum ich schreibe, würde ich aufhören zu schreiben. Und bei allen Dingen bin ich immer interessiert daran, den Grund und den Abgrund zu kennen. Schreiben ist es mir. Es ist gleichgültig, warum ich es tue. Die Tatsache, dass ich es tue und das Wunder, dass ich das tun kann, das Wunder der Sprache, dass wir von einem Text, den wir nicht hören, in einen halluzinatorischen Zustand versetzt werden. Wir schauen schwarze Buchstaben auf weißem Papier an und wir sehen und empfinden etwas. Dieses Wunder genügt mir. Und ich kann nicht sagen, warum gerade diese Geschichte, aber es ist die Geschichte, in der sich vieles in meinem Leben konzentriert hat. Du hast von der Dunkelheit gesprochen, von den Nächten. Und ich glaube, wir Menschen sind nicht dafür gemacht, aber deswegen sind wir dazu berufen, uns selbst betrachten, anschauen zu müssen. Und damit meine ich nicht nur die Würde, die Schönheit, unsere Demut, sondern auch gerade die Grausamkeit in uns, die Barbarei, die unendlichen Nächte und diese Formen der Gewalt. Diesen Roman zu schreiben war für mich tatsächlich, nachts habe ich diesen Roman immer geschrieben, eine Form der letzten Auseinandersetzungen mit den ersten Elementen. Eine letzte Auseinandersetzung mit dem Urstoff, aus dem ich bestehe. Wir Christen glauben, dass das nicht viel ist. Staub und Atem. Und so hat mich dieser Roman zu meinen Anfängen geführt, weil er auch mein Ende war. Er ist das Ende eines ersten Lebens, von dem ich, während ich den Roman geschrieben habe, geglaubt habe, dass das mein einziges Leben sei. Und diese Bereitschaft, das ist eine religiöse Bereitschaft, eine Bereitschaft, die wir kennen, wenn wir einen Menschen lieben, sich, wie man im Deutschen sagt, mit Haut und Haar, mit allem hinzugeben für diese eine Sache und bereit zu sein, den Preis zu zahlen, von dem du am Anfang nicht wusstest, wie hoch er sein wird, war für mich die tiefste Form des Gebetes. Es fühlt sich an, als hätte ich diesen Roman mit offenen Händen geschrieben und nur auf meinen Knien mit Todesschweiß in meinem Gesicht. Und so, glaube ich, ist dieses Thema für mich eigentlich die Frage nach der Hostie, die Frage nach dem letzten Bund im Zeichen der Gastfreundschaft. Christus hat uns sein Leben hingegeben, und wenn wir an die Realpräsenz glauben, dann essen wir den unendlichen Leib Christi. Dieses kannibalische Ritual ist der Anfang, die Gründungsszene des Christentums schlechthin. Und so ist das für mich ein religiöses Buch. Und so habe ich durch diesen Roman, nicht durch meinen ersten, der tatsächlich mit einem Zitat aus dem Johannesevangelium beginnt, durch den zweiten Roman es verstanden, begriffen, dass ich ein religiöser Schriftsteller bin und ein christlicher Schriftsteller. Und dass das die Symbole, die Gleichnisse, die Parabeln, die Trauer und der Schmerz sind, die mich begleiten. Ich glaube, auch das ist einer der Gründe, weshalb ich so deutlich zum Christentum stehe, weil am Kreuz und der Kreuzestod war der demütigendste Tod, den Tod, den nur versklavte Menschen auf der sozialen Hierarchie, die Menschen, die keinen Anschluss gefunden haben, marginalisiert worden sind, diesen Tod zu sterben, diesen Schmerz zu verstehen, heißt für mich auch, durch den Schmerz hindurch, den Schmerz anzunehmen, um zu wissen, dass der nicht das Ende sein darf. Und das bedeutet das Kreuz für mich. Der Moment der absoluten Kollision von Mensch und Gott, von Wort und Fleisch, von Diesseits und Jenseits, von Immanenz und Transzendenz. Das alles in einem Punkt verkörpert. Aber zu wissen, wie das Hegel sagt, der Tod Christi ist der Tod des Todes selbst. Und das ist vielleicht die Zukunftsvision, die mein Vater mir vererbt hat.
Wir biegen schon langsam ins Ende dieses Podcasts ein. Ich möchte versuchen, jetzt nochmal vielleicht von den ganzen dunklen Gedanken auf was Schönes zu kommen oder zumindest ein bisschen Helligkeit hineinzubringen, und wollte dich fragen, ob du dich denn eigentlich auch als glücklicher Mensch verstehen kannst.
Jetzt, seit 1,5 Jahren, bin ich ein einfacher und ein glücklicher Mensch geworden. Und ich habe es angenommen. Ich wehre mich nicht mehr dagegen.
Dann war das so vielleicht so eine Art Reinigung, das Schreiben des Buches.
Das glaube ich nicht, weil ich den Schmerz nie vergessen werde und den Schmerz überall sehe. Aber ich habe verstanden, dass diese Dinge zu mir gehören. Wir können unser Leben lang uns gegen die Geister, Gespenster und Dämonen, unsere eigenen und die Vererbten, wehren. Aber nach 15 Jahren Psychoanalyse habe ich verstanden, diese Geister, diese Gespenster, diese Dämonen gehören zu mir. Ich bin nicht nur ihre Sehnsucht, ich bin tatsächlich ihr Asyl, ihr Exil. Und was passiert wie im Gebet, wenn ich nicht gegen sie anspreche, sondern beginne zuzuhören? Und vielleicht sagen sie etwas zu mir, was ich nicht hören will, aber hören muss.
Kannst du denn, wenn man sich mal so dieses Bild vorstellt,
noch einmal auf eine Metaphorik eingehen, die du gerade erwähnt hast. Ich bin ein sehr dunkler Mensch. Das war nie meine Entscheidung, aber ich habe jetzt, in den letzten 1,5 Jahren, einen Umgang damit gefunden. Vor allem durch die Menschen, die mich lieben. Dieses immer unverdiente Glück. Gleichzeitig denke ich aber auch, obwohl auch das Christentum tief verwurzelt ist in alten Religionen und Symbolen der Sonnenanbetung, des Sonnenkultes, Christus als das Licht der Wahrheit. Wir sprechen von Aufklärung. Wir haben im platonischen Höhlengleichnis den Weg aus der dunklen Höhle, aus dem Mutterschoß, in das Licht. Denke ich trotzdem, dass Gott die Dunkelheit ist und nicht das Licht. Wie oft stehen wir an einem sonnigen Tag unter diesem Himmel und betrachten die Sonne und sind ergriffen von der Tatsache, dass es sie gibt? Nie. Wir suchen meistens Schatten, aber wir tun das vor dem Nachthimmel. Vor dem Nachthimmel, vor einem klaren Nachthimmel stehen wir und sehen das Licht der erloschenen Sterne. Und wir begreifen unseren Ort in dieser Welt, wie klein, wie nichtig wir sind. Und wir sind getroffen, verwundet in diesem Wunder selbst. Deswegen glaube ich, dass Gott nicht das Sein ist, sondern Gott ist das Nichts. Und das begreifen wir, selbst ohne ein religiöses Vokabular, ganz tief in uns, wenn wir es erlauben, der Nacht uns unsere einzige und wahre Gestalt zu zeigen.
Mir macht diese Vorstellung echt Angst, wenn ich denke, Gott ist das Nichts. Da bin ich nicht so gut in der Lage wie du, sozusagen dieses Dunkle und das Nichts so irgendwie in mein Denken zu integrieren, dass ich da nicht dann drunter leiden würde. Und deswegen glaube ich, kann ich zum Beispiel schon auch Gott oder ich spreche lieber vom Göttlichen, das Göttliche im Licht oder in der Schönheit sehen. Also wenn ich mir jetzt so dran denke, man geht wandern, ne, und man kommt auf einen schönen Berggipfel und schaut sich dieses im Sonnenlicht glänzende Gebirgsmassiv an, dann kann das ja auch erhaben sein und dadurch das Göttliche einem zeigen und sagen, okay, es ist doch nicht alles nur dunkel und schlimm, sondern es gibt die Schönheit in der Welt und
ich verstehe das. Ich brauche das mittlerweile auch. Gleichzeitig denke ich, was sagen denn die Engel, wenn sie den Menschen erscheinen? Fürchte dich nicht. Und wir haben Grund dazu, uns nicht nur vor den Engeln zu fürchten, sondern auch vor Gott.
Aber die sagen, fürchte dich nicht. Die sagen, ich fürchte dich.
Aber es heißt, weil der erste Impuls ja ist, wenn man die Gestalt eines Engels sieht. Und das ist nicht die Gestalt der drei Engeln, die als Männer Abraham erschienen waren im Heim Mamre, dass der Mensch Grund hat, sich zu fürchten. Aber ich glaube, vor jeder Erkenntnis müssen wir uns fürchten. Warum? Weil eine wirkliche Erkenntnis nichts anderes bedeutet als der Einbruch von etwas anderem, unerwarteten, plötzlichen in ein System, das dann zusammenbrechen wird. Und was macht man mit diesen Splittern? Für mich heißt Schreiben eigentlich genau das. Der Moment der Erkenntnis bedeutet, dass ich keine Sprache besitze, vor den Scherben meiner Wörter stehe. Und wie beginnst du dann zu schreiben? Wir sollten Angst haben vor der Erkenntnis angesichts dessen, was die Erkenntnis für uns bedeutet. Wir müssen von neuem anfangen. Aber ich glaube, diese Angst ist nicht das Letzte, was die Erkenntnis meint, sondern, wie heißt es bei Aristoteles, taumathein, ja, das Staunen. Die Philosophie hebe mit dem Staunen an. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, taumas, das ist eine etymologisch etwas waghalsige Interpretation von mir, war ein Meeresgott, der Vater der Harpien. Und wenn wir über das Staunen nachdenken, das wir empfinden, wenn wir an einem Berg stehen oder unter dem leeren, erfüllten Sternenhimmel, wir glauben, es ist Ergriffenheit vor der Welt, der Schönheit der Welt. Aber es ist auch die Ergriffenheit im Sinne eines Entsetzens, dass die Dinge sind und auch anders sein könnten. Aber wir haben uns entschieden, in dieser Welt zu leben.
Vielen Dank, Stan Turan, für dieses sehr tiefe Gespräch, philosophische Gespräch, wo es viel um das Dunkle ging, aber wo wir, glaube ich, zumindest dadurch, dass wir trotzdem ja in einer, wie du vorhin gesagt hast, warmen Wohnung im Wedding sitzen und es gerade nicht dunkel ist, trotzdem irgendwie zeigen können, dass das Dunkle nicht immer das letzte Wort hat und dass wir deswegen auch irgendwie am Hellen hängen bleiben können.
Ich danke dir, Konstantin, für deine Zeit und deine Geduld.
Das war Über das Ende Folge 7. Abonnieren Sie den Podcast, falls Sie es noch nicht getan haben, so verpassen Sie keine Folge. Beim nächsten Mal spreche ich mit dem Berliner Kultursenator und gläubigen Katholiken Joe Cialo, beim übernächsten Mal mit der Schriftstellerin Karin Köhler, die gerade erst ein Buch über Tod und Sterben für Kinder geschrieben hat. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie einen Gast vorschlagen? Schreiben Sie mir an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig, Ihr Konstantin Sacher.